untereinander. Deswegen dürft ihr ganz spontan, ich verlange vielleicht viel von euch, das weiß ich nicht, ich kenne eure Kultur nicht, deshalb dürft ihr euch nach rechts und links, vorne und hinten schauen und dürft einfach euren Nachbarn mal begrüßen. Kann ja sein, es sitzt jemand neben euch, den du nicht jeden Tag siehst. Und wünscht was Gutes. Vielleicht wünscht du sogar Hoffnung, weil derjenige das gebrauchen kann. Ich habe schon gehört, es haben Leute den Nachbarn gewünscht, dass die Predigt bald vorbei ist. Ja, mein Name ist Martin Fackenroth. Ich komme aus Mainz und bin verheiratet seit 28 Jahren. Ich sage immer, Gott sei Dank glücklich. Nicht immer, aber immer öfter, sage ich auch. Eine gute Ehe braucht Pflege, ne? Und habe zwei Töchter, die sind 17 und 19, Franka und Marsha. Und meine Frau, die arbeitet als Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. Sie hat mal gesagt, das muss man auch sein, wenn man dich als Mann hat. Ich weiß nicht. Das ist so der Humor bei uns zu Hause. Genau, ich war lange Zeit Jugendpastor. In Landeskirchengemeinschaften, da habe ich mal die Theologische Hochschule Tabor gemacht, in Marburg, wen das vielleicht was sagt, Liebenzell, Krishona gibt es da auch in der Blutgruppe. Und dann war ich mal in der missionarischen evangelischen Landeskirche aktiv, im CVM. Und dann war ich in einer Gemeindegründung in Mainz gelandet. Und da war ich dann 10 Jahre als Jugendpastor und das war eine ganz tolle Zeit, aber auch eine ganz schmerzliche Zeit, weil so schnell wie die Gemeinde hochging, so ging sie dann leider auch langsam wieder runter. Also ich kenne eben beides, betone ich immer, gerade bei dem Thema Hoffnung. Und hatte auch immer in meinem Leben mit depressiven Phasen zu tun. Und ich habe sehr schnell gemerkt, entweder bringt mich das von Gott weg, weil ich dran verzweifle, weil Gott mir nicht hilft. Es waren insgesamt 30 Jahre, wo ich die immer wieder hatte. Oder es bringt mich zu Gott hin. Und ich will euch ein bisschen mitnehmen auf dieser Reise. Und wie ihr seht, es hat mich zu ihm hingebracht. Und seit 2002 hatte ich die letzte depressive Verstimmung. Das ist ein Riesengeschenk. Vorher hatte ich sie 30 Jahre, seit dem Kindergarten schon. Genau. Dem Herrn sei Dank. Also wer auch immer in der Region der Krankheit betroffen ist, es gibt immer Hoffnung. Ja. So, jetzt habe ich was ganz Tiefes gesagt. Was mache ich beruflich? Wir waren noch mal in USA durch ein Riesengeschenk, was Gott uns gemacht hat, als ganze Familie zu einem zweiten Studium. Meine Frau und ich haben da die Bibelschule machen können. Übrigens, die beiden Lieder, die wir da gesungen haben gerade, die kommen aus dem Bereich. Der Brian Johnson, der ist da auch einer der Lobpreisleiter, ist eine große Gemeinde, die Bethel Church. Und das Lied vorher ist aus der Schule der Erweckung. Das ist von Ehemaligen, die dort studiert haben. Das ist eine Bibelschule, kommen 3000 Leute hin aus 90 Ländern. Dann habt ihr so eine Vorstellung. Wir hatten das Privileg, da sein zu dürfen, 3 Jahre dort zu lernen und zu arbeiten. Das war ein großes Privileg. Und dann kommt man auf so Ideen, weil die Amis, die haben so Ideen. Martin, mach doch Zukunftsprozesse mit Gemeinden. Egal was für eine Denomination, also die Lehre ist mir bestimmt wichtig, aber Jesus ist mir noch wichtiger, dass Jesus im Leib Christi Gestalt gewinnt. Und deswegen hat mich das jetzt die letzten 12 Jahre, glaube ich, bin ich selbstständig jetzt mache ich gerade die 12. Gemeinde, die so einen Zukunftsprozess mit mir geht, wo wir ein Vertrauen aufgebaut haben. Aber keine Angst, ich bin nicht hier, um Werbung zu machen. Ich bin hier, weil die Moni sagte, Martin, kannst du auch mal bei uns predigen. Die Moni kenne ich schon ein bisschen länger und die Ulrike und so weiter. Und so bin ich jetzt hier, das ist die Verbindung. Ich predige, wo ich eingeladen werde, mache eben diese Zukunftsprozesse, mache viele Führungskräftetrainings für Konzerne, für Mittelstand, auch für den Sozialbereich. Da hat mir Gott auch noch eine Tür geöffnet und arbeite auch nach wie vor als Pastor und Jugendpastor. Genau. Das ist das so, was ich gerne mache. Und jetzt bin ich hier zum Thema Hoffnung. Hoffnung leben, die Predigt hieß früher mal Lebensstil der Hoffnung. Warum? Weil ich glaube, dass wir das einüben müssen. Das ist wie ein Lebensstil, in dem man reinwachsen darf, weil Gott uns da reinziehen will. So will ich es mal formulieren. Um es nicht so zu formulieren, als wäre das unsere Leistung, um da reinzukommen. Ich bete kurz, bevor ich loslege. Jesus, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Amen. Ja, ein Lebensstil der Hoffnung. Und ich blende das mal ein. Oh, er geht noch nicht. Dann probiere ich nochmal. Tada! Ich fange mal mit diesem gewichtigen Vers an. Wenn keine Hoffnung auf eine gute Zukunft in uns ist, also Hoffnung, die einfachste Definition ist einfach eine positive Erwartung an die Zukunft. Die Kunst, eine positive Erwartung an die Zukunft zu haben. Übrigens kann man haben, da werden wir noch hinkommen, ohne die Probleme der Gegenwart zu verneinen oder zu verdrängen oder zu negieren. Hoffnung haben ist die Kunst, eine positive Erwartung an die Zukunft zu haben. Und warum ist es so wichtig? Weil wir sonst keine Kraft haben, die Gegenwart zu gestalten. Wenn ich nicht mehr weiß, wozu ich das mache, wird es schwer, mein Herz reinzugeben in irgendeine Sache. Und uns muss bewusst sein, die Medien verdienen mit negativen Nachrichten ihr Geld, das wissen wir alle. Und das Problem, die Auswirkungen, die das bei uns hat, ist, wir bekommen eine negative Erwartung von der Zukunft und unsere Gestaltungskraft für heute, hier und jetzt, die nimmt ab. Die Spannkraft, Spannung, verschiedene Meinungen auszuhalten, nimmt ab. Dissonanzen aushalten, nimmt ab. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht genug Kraft haben, die Gegenwart zu gestalten, weil wir eine falsche, eine brüchige Hoffnung haben, nämlich zum Beispiel auf materiellen Erfolg, und da gehe ich jetzt mal weiter, auf, dass die Regierung endlich einen guten Job macht. Das sind letztendlich Hoffnungen, dass Menschen etwas richtig machen. Aber die Menschen sind so wie du und wie ich. Die haben auch Fehler, die machen Fehler. Die machen nicht nur Fehler, die sind vielleicht auch verkorkst im Charakter. Was dann? Dann sind wir schlecht drauf, ne? Ja, ich gehe kurz mal in die Wörter rein. Interessant, dass das Hebräische hat sogar 5 Wörter dafür, und das Hebräische knüpft das Wort Hoffnung an Gewissheit. Also es ist etwas Starkes. Und warum ist die Hoffnung, wenn die Bibel vom Thema Hoffnung spricht, warum ist die so stark? Die ist deshalb stark, weil sie an Gott geknüpft ist. Es ist deshalb eine gewisse Hoffnung, weil sie auf Gott ausgerichtet ist, weil sie von Gott alles erwartet. Und deshalb ist sie gewiss. Die Hoffnung, von der im Alten Testament am meisten die Rede ist, natürlich hoffen auch Menschen untereinander irgendwas, ne? Ich hoffe auch, dass die Eintracht mal wieder deutscher Meister wird. Ihr vielleicht die Lilien. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das ist noch ein weiter Weg. Ja, das ist ja eigentlich ein Wunsch, ein vager Wunsch, ne? Aber wenn es im Alten Testament um Hoffnung geht, dann sagt das Alte Testament, ja, wir Menschen hoffen. Aber die wahre Hoffnung ist die Hoffnung auf Jahwe oder in Jahwe. Gehe ich noch drauf ein. Im Griechischen ist es das Wort Elpis. Und da kommt etwas Fröhliches dazu. Da wird noch gesagt, ja, die Hoffnung im Alten Testament, die war auf Jahwe, und die Hoffnung auf den Retter, den Jahwe sendet, um uns das Gesetz ins Herz zu schreiben und zu einer neuen Kreatur zu machen, die jetzt Gott von innen heraus lieben kann, die mit dem Geist Gottes von innen heraus erfüllt ist. Diese Person ist gekommen, und deswegen ist, wenn von Elpis im Neuen Testament die Rede ist, da ist es total ein fröhliches Ding, weil unser Herr ist gekommen. Die Hoffnung, und er wird kommen, und dort wird unsere Hoffnung vollendet sein. Ihr wisst ja, Glaube, Liebe und Hoffnung, die bleiben. Das sind unglaublich starke Dinge. Also Hoffnung und Glaube tragen uns in die Ewigkeit. Dort herrscht die Liebe, und die Hoffnung und der Glaube, die werden erfüllt. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe sind die tragenden Säulen, die uns in die Zukunft tragen. Hand aufs Herz, wie viel Glaube, Liebe und Hoffnung erfüllt dich, wenn du an Deutschland denkst. Jesus hat zu mir mal gesagt, Martin, du musst dich entscheiden. Willst du Meckerer sein oder Fürbitter? Wir müssen uns jeden Tag entscheiden, glaub mir. Vielleicht ihr nicht, bei euch ist das kein Problem hier in Oberramstadt. Die Welt noch in Ordnung. Ich lade euch ein. Gestern war ich in Frankfurt Innenstadt. Gestern Abend. Um 10 Uhr. Da brauchst du Glaube, liebe Hoffnung. Okay. Ja, so sind wir Menschen. Ich sage immer, wir Menschen sind hoffnungslos hoffend. An irgendwas hängen wir uns dran. Warum? Weil wir können nicht ohne Hoffnung leben. Das ist wie ein Lebenselixier. Ich muss mich, es ist wie etwas, was mich, also ich positioniere da vorne einen Magnet hin und genieße es, dass der Magnet mich zieht. So ist Hoffnung. Und dann setze ich meinen Magnet halt irgendwo hin, egal ob das Sinn macht, ich genieße, dass er mich zieht. Und dann setzen wir uns unsere Hoffnung vielleicht auf irgendwelche materiellen Dinge. Wenn ich das erst habe, wenn ich das iPhone habe, wenn ich das Auto habe und dann habe ich das Audi, dann wisst ihr ja, dann geht's weiter. Das war's dann auch nicht. Oder personell, ich habe schon erwähnt, die Regierung muss es machen. Oder mein Wohlergehen ist abhängig von meinem Fußballclub, meinen Bands. Oder auch von meinen Fähigkeiten. Solange ich sportlich bin und gut aussehe, bin ich gut drauf. Wenn ich dann nicht mehr so sportlich bin, das andere, das sage ich jetzt nicht, dann bin ich schlechter drauf. Ne? Ja, ich hatte mal die Vorstellung von mir, die Hoffnung, dass ich mal so ein toller sportlicher Typ bin. Was ist jetzt aus mir geworden? Oder ich wollte mal studieren im intellektuellen Bereich. Ne? Ich wollte mal studieren, jetzt kann ich nicht mehr studieren. Ich bin enttäuscht von meinem Charakter, weil ich dachte immer, das könnte ich besser und jetzt merke ich, jetzt bin ich doch in der Sucht gelandet. Spirituell klammern wir auch an unsere Hoffnung, letztendlich auf Menschen und menschliche Systeme. Wir bauen auf uns oder auf andere Menschen, die es gut machen müssen, damit es mir gut geht. Also am augenscheinlichsten ist es jetzt die Regierung, ne? Und wir in der Gemeinde sind nicht verschont davon. Wir Christen, wir lieben es ja, unsere Hoffnung auf unsere Gemeinde zu setzen. Auf unsere Gemeindeleitung. Also die Gemeinde muss nach vorne gehen. Die muss schneller, höher, weiter sein. Die Gemeindeleitung muss einen guten Job machen. Und wenn die einen Fehler machen, bin ich schlecht drauf. Wenn unsere Gemeinde stagniert, bin ich schlecht drauf. Und dann fange ich an, mich und andere zu beschuldigen, Fehler zu suchen. Und dann geht meine Hoffnung runter. Wie soll denn das noch werden hier? Habt ihr bestimmt noch nie was mit zu tun gehabt? Das ist eine Hoffnung auf Menschen. Und unsere Gemeinde besteht aus Menschen. Und wir machen mal Dinge gut und wir machen Dinge schlecht. Und manche machen Dinge schlecht und merken es gar nicht. Das sind die schwierigsten Fälle. Aber summa summarum sind wir Menschen und deshalb ist unsere Hoffnung auf Menschen immer brüchig. Diese Hoffnung, wenn du eine hundertprozentig enttäuschbare Hoffnung, wenn du darauf dein Leben bauen willst, das war jetzt kein Deutsch, aber ihr wisst, wie ich es gemeint habe. Wenn du darauf dein Leben baust, auf menschliche Hoffnung, wirst du zu 100% irgendwann im Laufe deines Lebens enttäuscht werden. Und ganz schlecht drauf sein. Ihr seid so still. Ich rede auch von mir. Ne? Wir machen das auch gesellschaftlich. Nicht alle in der Gesellschaft, aber viele in der Gesellschaft im Westen, das ist jetzt gerade Mode, wir setzen unsere Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft für unsere Gesellschaft auf zwei Säulen. Wenn wir doch alle tolerant wären und locker uns machen können und sagen, alles ist relativ, lasst uns darauf einigen, alles ist relativ und wir sind tolerant und dann wird's alles gut. Und wenn du nicht der Meinung bist, bist du ein Problem. Also du musst zu dem Club gehören, alles ist Toleranz löst alle Probleme und wir machen uns locker, weil alles ist relativ und keiner darf sagen, ich habe die Wahrheit. Und dann werden doch alle Probleme gelöst. Jetzt kommen so ein paar Leute in den Weg, die behaupten, mit Ernst ist damit können sie nicht, da ist ihnen unwohl. Das können sie nicht so unterschreiben. Dann ist aber was los. Wir machen das, wir setzen unsere Hoffnung auf Philosophie, auf eine bestimmte Erkenntnis. Und die muss jeder unterschreiben, sonst bist du draußen. Es ist nichts anderes, wie die Hoffnung setzen auf ein philosophisches System. Und wir kriegen Angst, wenn jemand diese Hoffnung mit mir nicht teilt. Dann wird er gebrandmarkt, du scherst aus. Und letztendlich, ich war gerade auf einer Hochzeit, da waren ganz viele Esoteriker. Ich liebe die ja, weil die sind immer offen.
Weil wenn die merken, dass ich auch glaube, also spirituell aktiv bin, dann habe ich ganz tolle Gespräche. Der eine sagt ja und er hat dann Kraftwesen, mit denen er umgeht. Ich sage, sind die positiv oder negativ? Ja, wenn ich mich auf Liebe konzentriere, dann sind die positiv. Ich sage, interessant. Habe ich ihm erzählt, wie das in der Bibel ist und so weiter. So offene, ganz interessierte Menschen. Aber sein Leben, und da frage ich mich, ich hatte Zeit auf der Hochzeit, da habe ich mich durchgefragt und am Schluss kam raus, wenn er gut drauf ist, dann funktioniert das mit dem Chanten leichter. Also so nennen die Beten, also manche esoterischen Richtungen. Und wenn er Liebe hat, dann kommt er in Resonanz mit dem All. Besser, kommt er besser in Resonanz mit dem All. Und ich dachte so, ja, es steht und fällt mit dir, ob dein System, dein religiöses Baukastensystem, ob deine Kraftsteine funktionieren. Es steht und fällt letztendlich mit dem Menschen. Der Mensch ist für sein religiöses Glück verantwortlich, also für seine religiösen Gefühle. Okay? Ich schweife ein bisschen ab, aber ich hoffe, es wird auch deutlich und ich hole auch Leute ab, die vielleicht dort sind, denn ich rechne immer damit, dass Leute sich auch auseinandersetzen, spirituell und hier im Gottesdienst sitzen und sagen, stimmt, das ist bei mir so. Ich sage, entspann dich, ich will dich nicht anpredigen, ich will dich mit hineinnehmen auf eine Reise, wo sich bei mir, als ich 19 war, krass was verändert hat. Da habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann probiere ich das mit dir aus. Ich stand mal in irgendeiner Jugendstunde, den Leiter danach angehauen und habe gesagt, irgendwas habt ihr, was ich nicht habe. Ich habe es noch nicht ganz raus. Ja, was ich nicht habe. Und dann sagt er, wie, was denkst du? Ja, das frage ich ja dich. Sagt er, was ist Christsein? Da hat er gesagt, für einen Christ ist Gott die Nummer eins. Kennt ihr so einen Satz, der so sitzt, du kriegst ihn nicht mehr aus dem Hirn? Ich Tag und Nacht, ich mich gewälzt. Nee, bei mir ist Gott nicht die Nummer eins. Aber der hat das so auf eine Art und Weise gesagt und auch so auf eine Art und Weise gelebt. Der war so ein Vorbild für mich. Da habe ich gesagt, nach einem halben Jahr war ich, sag mal, gar. Ich sage, also wenn es dich gibt, Jesus, ich probiere das aus. Sei bitte meine Nummer eins. So hat es bei mir angefangen. Ich habe mich an der Tür nachgemessen mit dem Zollstock, weil ich nicht glauben konnte, dass ich noch genauso groß bin. So eine Last ist von mir abgegangen. Also mein Vater hat Handwerksgeschäft gehabt und da hast du mal Zollstock im Zimmer. Ich habe mich nachgemessen und ich habe mich gewundert, dass ich noch genauso groß bin. Das kann man nicht erklären. Das muss man erleben. Und daher komme ich und deswegen, egal wo du stehst auf deiner geistlichen Reise, geh mal mit mir mit. Wir setzen uns also zusammengefasst Anker, weil wir Anker brauchen im Leben, Anker der Hoffnung. Aber diese Anker, die reisen manchmal ab. Die sind nicht fest verankert oder die selbst gehen kaputt, die Anker, weil sie von uns selbst gemacht worden sind. Letztendlich menschenzentrierte Anker. Und jetzt komme ich zurück, was ich eben bei dem biblischen Befund gesagt habe. In der Bibel wird anders von Hoffnung gesprochen. Da ist die Hoffnung eine überaus stabile, nicht zerbrechbare und starke Kraft in deinem Leben, die durch alle Höhen und Tiefen trägt. Also die Hoffnung kann nicht von dir weichen und sowas interessiert mich. Wie ist denn das möglich? Lass mich noch eine Anmerkung vorher machen. Also wir werden uns alle einig sein, dass eine Hoffnung, die begründet ist, stärker ist. Also wenn meine Mädels, als sie noch klein waren, wenn die das Auto gehört haben, dann hatten die eine, und die kannten unser Auto, da waren die vielleicht, weiß ich, 3 und 5, dann sind die schon im Flur an die Haustür und haben schon gesprungen. Ne? Also ihr habt eben gelesen, im Althochdeutschen kommt Hoffen von Hopen, von Hüpfen. An der Stelle habe ich das total gesehen. Da haben meine Kinder schon so an der Tür gestanden. Und wenn ich dann reinkam, dann sind die auf mich draufgesprungen. Warum war die Hoffnung so hoch? Weil sie wussten, der Papa will gleich heimkommen. Wenn das Auto vom Papa vorgeht, geht er nicht zum Nachbar, weil er da eine Freundin hat. Der kommt heim. Weil ihre Hoffnung war begründet in meinem Charakter. Und deshalb war ihre Hoffnung immens hoch. Es kommt also darauf an, auf was du hoffst. Und auf was du hoffst, das muss absolut sicher sein, treu sein. Und da leite ich jetzt schon in das Thema ein. Es ist eine Sache, auf eine Segnung Gottes zu hoffen. Und das machen wir in der Gemeinde. Ich habe es eben schon erwähnt. Wir hoffen, dass die Gemeinde gut und stark ist, unser Pastor schön predigt, dass der Vorstand seine Arbeit richtig macht und keinen Fehler macht. Der darf mich nicht verletzen. Das sind Segnungen Gottes. Aber das Problem in der Kiste ist, wenn die Segnung mal ausbleibt, dann stürze ich ab. Dann drehe ich aus der Gemeinde raus. Dann ist aber was los. Weil ich meine Hoffnung auf Menschen gesetzt habe. Aber meine Kinder, die haben ihre Hoffnung nicht darauf gesetzt, dass ich immer was schenken muss, sonst sind sie sauer auf mich, sondern sie hatten ihre Hoffnung in der Gegenwart von mir, weil sie so genossen haben, mit mir zu sein, mich zu genießen, auf mich drauf zu springen, mit mir zu balken, im Bett. Ich habe manchmal gesagt, Mädels, ich kann nicht mehr. Und morgen fragen mich alle, warum ich blaue Flecken habe. Egal, Papa, bumm, ne? Da denkt ihr immer, das machen nur Jungs. Mädels kratzen und beißen. Das ist ein anderer Kaliber. Und da möchte ich mit euch hingehen. Und jetzt komme ich schon zum Ende. Die Hoffnung in der Gegenwart des Vaters. Das ist das, von dem die Bibel spricht. Und das ist das, in was wir hineinwachsen, wenn wir gegründet sind in der Gegenwart des Vaters, ist unsere Hoffnung, weil Gott voller Hoffnung ist, unsere Hoffnung unzerstörbar. Egal, was wir für eine Regierung haben. Da möchte uns der Vater, da möchte uns Jesus hinhaben, dass wir lernen, in Gott zu ruhen. Denn du bist meine Hoffnung, Herr. Meine Zuversicht von meiner Jugend an. Der Gott der Hoffnung, Römer 15, 13. Sein Name ist Hoffnung. Gebe euch Frieden. In Gott ruhen. Heute Morgen habe ich im Auto gesessen. Wie toll ist das, Jesus? Aber wie geht das? Ich rutsche auch mal wieder raus. Es ist ein langer Übungsprozess, wirklich nach Leib, Seele und Geist bei Gott anzukommen. Wisst ihr, dass im Neuen Testament, wenn es um Gott und Mensch geht, bei dem Wort Kaleo, das ist das Wort, was wir mit Berufung übersetzen, gibt es nicht ein Vers, der so weitergeht. Gott hat uns berufen, etwas für ihn zu tun. Gibt nicht ein Vers, könnt ihr suchen. Wenn es um Gott und Mensch geht, gibt es nur Verse. Ich glaube 7 oder 8 Mal. Gott ist treu, der euch berufen hat zur Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9. Du bist berufen zum Sein. Du in ihm und er in dir. Unverbrüchlich, sicher, geborgen. Da kann nichts passieren. Da kann politisch passieren, was will. Da kann migrationstechnisch passieren, was will. Du bist in Gott. Deine Zukunft ist geklärt. Deine Sicherheit ist geklärt. Was sagt Jesus? Ja, sie können euren Leib töten. Und das ist für uns im Westen. Ach du meine Güte, nee, das Leben muss mir doch alles bieten. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Das Leben können sie nicht töten, was du hast. Das ist ewig. Sie können dich nicht antasten. Sie können vielleicht äußerlich dich antasten. Aber das einzig Wahre, das Kostbarste, ist nicht antastbar durch diese Welt. In Nordkorea haben sie einen Christen gefoltert im Gefängnis. Und der Christ, wie er die Haltung, mit der er gefoltert wurde, hat bei dem Wärter ausgelöst, ich gehe in den sicheren Tod, weil ich das will. Äußerlich würden wir sagen, das ist ja total schwachsinnig. Von dem, was ich gerade gesagt habe, macht das total Sinn. Dieser Wärter konnte nicht mehr anders, wie in das Leben reinzuwollen, was dieser gefolterte arme Christ hatte. Das ist die Kraft unseres Lebens. Und ich weiß, was ich sage, ich habe auch Angst davor, dass vielleicht die Zeiten schlechter werden. Aber es ist die Wahrheit. Gott spricht es dir zu. Dir kann nichts passieren. Friede, Freude und Freiheit im Heiligen Geist. Das ist das, wozu wir berufen sind. Liebe Gemeinde. Ja, ich wollte noch zwei Anregungen geben. Wie, Martin, mach mal konkret. Wie soll das gehen? Natürlich, letztendlich beginnt es mit einer Einstellung, die ich habe. Ich stelle mich ein wie ein Radio. Was eingestellt wird, erst dann kannst du die Frequenz hören. Erst dann hörst du wunderbare Melodien. Im Moment sind hier tausende wunderbare Melodien im Raum. Du hörst sie nicht, wenn du nicht eingestellt bist darauf, im Bild des Radios zu sprechen. Gott kann wunderbare Dinge tun, wenn du sie nicht empfangen kannst, sind sie für dich nicht erreichbar. Und eine zweite Predigt ist Römer 12, Vers 2. Lass dich erneuern durch Erneuerung deines Denkens, damit du erkennen kannst, was Gottes Wille ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist aber eine zweite Predigt. Also es ist einmal, wie geht das, dass ich lerne, so zu denken, wie Jesus denkt. In anderen Worten, Jesus ähnlich zu werden. Auch so zu denken, wie Jesus dachte. So zu denken, wie Gott denkt. Aber das ist eine zweite Predigt. Ich will es nur erwähnen. Das ist wichtig, aber das kann man nicht in einer Predigt. Was mir heute wichtig ist, ich will beim Fundament bleiben. Und das Fundament ist eigentlich, worauf zielt denn unsere Gedankenerneuerung? Sie zielt darauf, dass unsere Herzenseinstellung am rechten Platz ist. Das ist das Eigentliche, was Gott möchte. Dass dein Herz am rechten Platz ist. Dass du eine Herzensposition hast, die genau in der Wahrheit ist, dass dir nichts passieren kann. Und dann wirst du ruhig. Und hast Friede, Freude, Freiheit. Und das ist ein Prozess, da ist keiner perfekt. Aber es ist ein Unterschied, ob du rumirrst und weißt nicht, in welche Richtung du fahren sollst mit dem Zug oder ob du endlich im richtigen Zug sitzt. Manche von uns haben 8 Stunden Fahrt vor sich und manche nur noch 1/2 Stunde. Aber wichtig ist, du bist im richtigen Zug in die richtige Richtung. Davon rede ich nicht, dass er sagt, ja, der Martin hat irgendwas gesagt, funktioniert bei mir nicht. Ja, wenn ihr jetzt denkt, das ist aber ein emotionaler Prediger hier vorne, ich kann nicht anders, ich bin schon 80% besser wie mein Vater. Wie gesagt, Handwerk. Da wirst du nicht morgens begrüßt mit, und wie geht's dir emotional heute? Nein, wirst du da nicht. Die Herzenseinstellung, das ist mein Fokus. Und da gehe ich mit euch diesen Vers durch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. So übersetzt Luther. Also das ewige Leben, da ist die Hoffnung vollkommen. Also das ist unsere Hoffnung, die trägt uns zum ewigen Leben und das ist durch die Auferstehung erwirkt. Kann sein. Das ist auch möglich im Griechischen, aber ich glaube nicht, dass es Petrus so gemeint hat. Es ist manchmal so, dass es zwei Varianten gibt. Und hier gibt es zwei Varianten. Und die zweite Variante ist die, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, in eine lebendige Hoffnung hinein, durch die Auferstehung der Toten. In wen hinein sind wir hineingeboren? Durch die Auferstehung. Wer ist lebendig? Lebendige Hoffnung. Und wer ist auferstanden? Jesus. Und sein Name ist Hoffnung. Das ist eine Variante. Die deckt sich auch mit Kolosser 1, Vers 26. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, heißt eigentlich wörtlich Christus, die herrliche Hoffnung in uns. Da ist es nochmal explizit so ausgedrückt. Jesus ist der Gott der Hoffnung, von dem in Römer 15, 13 die Rede ist. Der Gott der Hoffnung erfüllt dich mit Frieden, Freuden im Glauben. Dass du immer reicher werdest an Hoffnung. Wo geschieht das? Im Herzen. Denn geglaubt wird mit dem Herzen. Im Herzen wohnt Jesus Christus. Im Herzen ist das ewige Leben erwirkt durch ihn, durch die Kraft seiner Auferstehung. Unsere Herzen sind ihm zugewandt und haben anerkannt, du bist der Herr und König und du bist mein Erlöser. Es geschieht im Herzen. Ihr merkt, Dreh- und Angelpunkt des Christen ist er nicht, dass er versucht, besser zu werden, die richtigen Dinge zu glauben, an der richtigen Lehre zu hängen, und sonntags in den Gottesdienst zu gehen, in den Hauskreis zu gehen, in den Zehnten zu geben, christlich zu heiraten, christlich beerdigt zu werden und irgendwo mitzuarbeiten. Das ist alles richtig und schön, aber das Zentrale ist für einen Christen, dass Christus in uns Gestalt gewinne, weil wir es zulassen, dass er auch herrschen darf. Und in dem Zuge erfüllt uns immer mehr Hoffnung in unserem Gott, weil er der Gott der Hoffnung ist, der sich in uns ausbreiten darf. Es breitet sich Hoffnung in uns Christen aus, wenn wir lernen, Jesus herrschen zu lassen in jedem Bereich unseres Lebens. Das ist Zeugnis der Schrift. Das Dreh- und Angelpunkt von uns Christen. Und mir macht das Sorge, wenn ich rumlaufe wie ein angestochenes Hinkel. Wie heißt das bei euch? Das ist bei uns ein Huhn. Hinkel. Nur weil ich die falschen Nachrichten gehört habe. Also geht euch ja nicht so. Nur ich, weil ein politischer Mensch bin. Ja, da bin ich nicht in, ich bin nicht in Gott in dem Moment. Ich bin in meiner Hoffnung, dass es mit Deutschland auf irgendeine Weise, wie es mir in Kram passt, wieder besser wird. Das ist auch nicht unwichtig, aber es ist nicht die erste Geige für uns Christen. Die erste Geige ist es, in Jesus zu sein. In Jesus habe ich einen anderen Blickwinkel auf das, was um mich herum geschieht. Wenn ich durch die Augen Jesu alles beurteilen kann, was um mich herum geschieht, ist alles in Hoffnung getaucht. Und deshalb hat Jesus mich gefragt, du musst dich entscheiden, Martin. Willst du heute Meckerer sein oder Fürbitter? Entscheide dich. Es gibt Tage, da entscheide ich mich 5-mal für Fürbitter. Manchmal sage ich, ich will Meckerer sein. Jesus, hilf. Also, ich fasse zusammen. Jesus, die Hoffnung in uns. Sie ist nicht abhängig von Umständen. Sie ist stärker als alle Umstände, weil Jesus stärker ist. Und sie ist unüberwindbar. Ich mache es nochmal mit einem Beispiel deutlich. Also, die Elektriker müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Was passiert, wenn du eine heiße Schüssel mit Wasser im Kühlschrank steckst? Die Hausfrauen müssen jetzt auch die Ohren zuhalten. Weil die sagen dann immer, ja, dann taut der Kühlschrank auf, Martin. Sag, ja, das stimmt, aber nimm mal an, es ist ein Liebherr, ein richtig gutes Ding. Der wird das schaffen. Ja, irgendwann wird das Wasser abkühlen. Okay. Aber was passiert, wenn du einen Föhn hast? Sagen wir mal, richtig gutes Ding, knapp 2000 Watt. Du schaltest ihn an, volle Pulle, Stufe 3. Und den legst du in den Kühlschrank. Was passiert dann? Nein, er explodiert nicht vom Tauwasser. Nein, das meine ich nicht. Also der Kühlschrank zieht so 200 Watt und der Föhn zieht 2000. Jetzt dürfen die Elektriker wieder, jetzt wollen die Elektriker wieder mitreden. Was passiert? Der gewinnt. Warum erzähle ich das? Ja, weil das der Unterschied ist zwischen einem Christen, der menschlich fixierte Hoffnung hat und menschlich begründete Hoffnung hat und Christus begründete Hoffnung hat. Die menschlich begründete Hoffnung ist die, Herr, hilf mir durch den Gottesdienst, dass ich wieder ein bisschen Hoffnung kriege und dann fühlt sich auch besser und dann ist deine Schüssel mit Wasser ist wieder warm und dann kommst du ins Büro am Montag an die Arbeit und dann kommen um dich herum die Leute wieder um die Ecke mit einem hoffnungslosen Gesülze und schon geht's wieder in den Keller. Warum? Weil deine Kultur, deine Hoffnungskultur ist schwächer, weil sie keine Energiequelle hat. Sie ist nicht angeschlossen an Jesus. Sie ist begründet auf dich selber, auf dass du es möglichst festhältst, was der Gottesdienst für dich hatte oder was auch immer. Sie ist immanent, menschlich immanent begründet. Und dann können die anderen mit ihrer Hoffnungskultur, weil sie in der Überzahl sind, können dich wieder platt machen. Das ist das Normale. Das war auch jahrelang bei mir. Ich habe rausgekriegt, wenn ich das jetzt lerne, da habe ich gemerkt, da geht es der Depression an den Kragen. Warum? Wenn du nämlich der bist, der du bist, was Jesus dir sagt. Das bist du wirklich. Das ist die Realität. Nämlich, du bist eigentlich ein Föhn, weil du immer angeschlossen bist an Jesus. Deine Quelle der Hoffnung bist nicht du und dein Befinden oder die Regierung. Die Quelle der Hoffnung ist Jesus. Du bist wie ein Föhn, der angeschlossen ist ans Stromnetz. Dann kann die Welt noch so in der Überzahl sein. Die hat keine Chance. Also ein Christ, der angeschlossen ist an der Quelle der Hoffnung kann eine ganze Kultur um sich herum transformieren. Glaubst du das nicht? Mach dich weiter auf den Weg. Mach dich weiter auf den Weg. Du wirst sehen, die Welt ist voller Wunder, dass einzelne kleine Christen ihre Umgebung prägen nach Jesu Maßstäben und die Welt sie nicht mehr prägen kann nach ihren Maßstäben. Das ist möglich. Das müssen wir glauben, weil das liegt nicht an uns, müssen dem vertrauen, sondern es liegt an Jesus. Wenn du lernst, aus ihm heraus gefüllt mit Hoffnung zu leben. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich weiß nicht, wie das, aber das klingt alles so gut. Ja, ich betone, es ist ein Lernen. Und das ist jetzt meine Hausaufgabe und damit ende ich. Der Satz, schieb ihn mal nicht von dir, der ist so ein bisschen herausfordernd. Das ist der Gedanke, wenn ein Lebensbereich noch ohne Hoffnung ist. Denn als du Jesus dein Leben gegeben hast, hast du ja gesagt, Jesus sei mein Herr und König über mein ganzes Leben. Das haben wir alle gesagt, sonst bist du kein Christ. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lade ich dich heute ein gleich. Das ist das Beste, was du machen kannst. Aber wenn du das gemacht hast, dann ist Herr dein König über alle Lebensbereiche. Wenn aber ein Lebensbereich noch nicht unter Hoffnung ist, dann weißt du ab heute, da herrscht Jesus noch nicht. Weil sonst wäre er unter Hoffnung. Sonst wäre er unter glühender Hoffnung. Ich mach's praktisch. Bist du voller Hoffnung, wenn du an deine Zeiten allein mit Gott denkst? Bist du unter glühender Hoffnung, wenn du an deine Ehe denkst? Wenn nicht, weißt du, deine Ehe ist noch nicht unter der Herrschaft Jesu. Bist du unter glühender Hoffnung, wenn du an deine Kinder denkst? Ja, Martin, so einfach ist das nicht. Meine Kinder haben schlechte Entscheidungen genommen, blablabla. Aber ich sage, es interessiert mich nicht, was unsere Kinder machen. Es interessiert mich, ob du voller Hoffnung bist, weil deine Hoffnung hängt nicht davon ab, was deine Kinder machen, sondern deine Hoffnung hängt davon ab, ob du glaubst, dass Gott stärker ist als alle Einflüsse, die deine Kinder wegziehen können von Gott. Glaub mir, ich buchstabiere das jeden Tag. Das heißt es, in Hoffnung zu sein. Bist du in völliger Hoffnung für deine Freunde und für deinen Ort, für die Fremden in deinem Ort? Bist du voller Hoffnung für Schule und Kita und Ausbildung und deine Arbeit? Glaubst du, dass du ein Föhn bist? Das ist noch ein Weg, oder? Wer kann das sagen? Martin, hier, Meldung, ich hab's drauf. Aber das ist doch das Tolle am Wort Gottes. Das ist doch toll an Jesus, dass er uns lockt. Dass er sagt, komm, da ist noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr. Sind deine Finanzen unter völliger Hoffnung? Da habe ich früher mal so gemacht. Warum steht das in der Liste? Das ist doch Mist jetzt. Kann man das nicht rausschreiben? Das war bei mir immer, als Prediger verdienst du halt viel. Ich habe Gemeindegründung gemacht für 1.000 Euro netto. So Scherze und dann wunderst du dich, wenn alles nicht geht. Ne? Wenn du so ein Risikotyp bist wie ich, ne, dann machst du solche dummen Sachen und dann war das immer so. Irgendwann habe ich kapiert, Jesus, du zeigst mir, wie ich mit Finanzen umgehen soll und du machst auch Quellen auf für Finanzen. So rum ist das. Nicht ich bin dafür zuständig, dass das läuft. Wenn du dich entspannen willst, bist du voller Hoffnung für dich, dass dir das gelingt? Ja oder nein? Nein, dann ist deine Freizeit noch nicht unter der Herrschaft Jesu. Wachst du morgens mit Hoffnung auf, dann wachst du morgens nicht unter der Herrschaft Jesu auf, wenn du morgens nicht in Hoffnung bist. Das Tolle ist, er ist ein Gebet weit entfernt. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass deine Hoffnung in mir lebt. Und aus diesem schwachen Lippenbekenntnis, wenn das deine Angewohnheit wird, gewinnt das Gestalt in deinem Herzen. Es muss von unserer Sprache, von unserem Denken, geht es in unser Herz. Das ist eine weitere Predigt. Aber ich wollte erstmal das Fundament klar machen, damit ihr wisst, dahin geht die Reise. Das ist unser täglich Brot als Christen. Es ist egal, welche Lichter wie hier brennen und wie, welche Farbe die Stühle haben und wie laut oder leise die Band spielt und welche Lieder sie spielen. Glaubt mir das. Das ist für unsere Zukunft, für den Leib Christi, das ist nicht unwichtig, aber es ist nicht die erste Geige. Die erste Geige ist, ob wir lernen, gegründet zu sein in dieser Hoffnung. Und ich ende mit einer Deklaration oder mit einer Erklärung. Und wenn du möchtest, sprich diese Erklärung innerlich mit. Das ist dein Bekenntnis. Und prüfe nicht dein Herz, ob das jetzt schon alles kapiert hat. Vielleicht wehrt sich auch was in dir. Aber du weißt vom Geist Gottes her, ich muss das mitbeten, ich muss das mitsprechen. Das ist wie mein Startpunkt. Ich blase die Posaune, das ist mein Weg. Und wenn du das bist, entscheid das für dich allein. Du musst das äußerlich nicht zeigen. Entscheide das für dich allein. Ich starte und damit ende ich auch. Jesus, heute erkläre ich, meine Hoffnung gründet sich nicht in Menschen, Regierungen, Umstände, auch nicht in meiner Gemeinde und meinen Leitern. Meine Hoffnung gründet sich nicht auf dein Eingreifen, deine Segnungen und die ersehnte geistliche Erneuerung. Meine Hoffnung gründet sich letztendlich auf deine Gegenwart in meinem Herzen. Unüberwindbar, unbesiegbar. Und deshalb, mein Herz, ich rufe dich unter Jesu Herrschaft. Komm zu Jesus. Komm in seine Ruhe. Komm in seine Ruhe. Ich rufe dich zu Jesus, denn er hat alles bezahlt, alles ist vergeben, der Weg ist frei. Ich bin berufen zu einer unerschütterlichen Hoffnung. Amen.